erzählt hat, Hauskreis ist ja ein großer Teil Gemeinschaft, das Stichwort, und was man da erlebt. Insofern passt das doch ganz organisch jetzt, die Predigt zum Thema Gemeinschaft. Ich möchte mit euch heute Morgen einen neutestamentlichen Text ansehen, bei dem dieses Thema oder der für dieses Thema Gemeinschaft sehr bedeutsam ist. Und ich sage schon mal, wo er steht, Johannes 13, die Verse 34 und 35. Wir gehen nochmal zurück, wir befinden uns ja nach Ostern, aber wir gehen nochmal in die Woche vor Karfreitag und Ostern zurück. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, in dem Wissen, dass er dort sterben wird. Nun feiert er mit seinen Jüngern nochmal das Passahmahl. Etwas anders als gewohnt. Jesus bereitet seine Jünger auf den Abschied vor, denn Jesus weiß, er wird gehen. Und so verfasst Jesus eine Art mündliches Testament. Er sagt seinen Jüngern das, was sie von ihm noch unbedingt hören müssen, bevor er weg ist. Was ihm noch so auf dem Herzen liegt. Und so beginnen bei Johannes in Kapitel 13 ab Vers 31 die sogenannten Abschiedsreden Jesu, die sich bis Kapitel 16 ziehen. Alles, was Jesus unbedingt noch den Jüngern ans Herz legen möchte. Unser Text steht zu Beginn dieser Abschiedsreden, Johannes 13, 34 bis 35. Und Jesus sagt hier seinen Jüngern im Prinzip, ich verfüge, dass wenn ihr nicht mehr da seid, ihr euch folgendermaßen miteinander verhalten soll. Das soll eure Einstellung gegenüber euch, eure Einstellung, wie heißt denn das, gegeneinander, nee, füreinander, miteinander, untereinander. Gegeneinander, eure Einstellung gegeneinander, nee, das klingt schlecht. Untereinander, füreinander soll sein, was ich euch gleich sage, und das soll euer Verhalten leiten. Jetzt hört ihr wenigstens zu, ne? Wenn man sich verspricht, hören die Leute wieder zu, es ist sehr gut. Okay, und jetzt lese ich diese beiden Verse vor. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An dieser Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das neue Gebot. Jesus spricht von einem neuen Gebot. Dabei ist das Liebesgebot nicht wirklich neu. Das kennt man schon. Das Liebesgebot zu Gott und zum Nächsten gab es schon im Alten Testament. Neu ist hier, dass Jesus sich selber zum Maßstab für die Liebe macht. Und er hat es in der Fußwaschung gezeigt, jemandem die Füße zu waschen, das ist schon ein ziemlich dreckiger Dienst. Das tun rangniedrige Personen im Haushalt. Keinem Gast mutet man das zu, das wäre absoluter Gesichtsverlust, und auch ein Rabbi tat so etwas einfach nicht. Vor allem nicht an seinen sozusagen Untergebenen, an seinen Jüngern. Aber Jesus ist anders. Er geht anders mit Menschen um. Und so verrichtet Jesus hier selber an seinen Jüngern diesen erniedrigenden Dienst. Dieses Gebot ist deshalb ein neues Gebot, weil Jesus der Maßstab ist. Die Grundlage für das Verhalten im Miteinander sind nicht mehr viele detaillierte einzelne Gebote. Erstens, zweitens, drittens, viertens. So genau geregelt ist, was man zu tun hat und was zu unterlassen ist. Die neue Verbindung mit Gott, die durch Jesus dann möglich ist, hat eine ganz neue Qualität. Und die lässt sich nicht durch einzelne Gesetze regeln. Denn es geht um eine Beziehung. Stellt euch vor, eure Freunde, euer Partner würde seine Beziehung zu euch durch Gesetze regeln. So, heute schon telefoniert, ja. Heute schon in den Arm genommen, ja. Liste abgearbeitet. Man merkt in diesem Vergleich, dass sowas einfach nicht geht. Es geht um eine Beziehung, und die wird anders gelebt als angeboten. Der tiefste Grund, der uns zusammenhält, ist die Liebe. Deshalb soll sich das Verhalten der Nachfolger Jesu auch an der Liebe orientieren, nicht an Gesetzen. Niemand soll sich über den anderen erheben. Man soll einander dienen. Den anderen im Auge haben, bedacht darauf sein, dass es dem anderen gut geht. Das sind so Grundeinstellungen. Und dafür gibt es keine einzelnen Regeln, was das im konkreten Fall bedeutet. Das ist vielleicht das Schwierige daran, dass man immer wieder neu überlegen muss, was bedeutet das jetzt konkret? Die Aufforderung lautet, liebt einander. Jesus verfügt, dass miteinander innerhalb dieser Christusgemeinschaft, in der Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger, das ist wichtig, das ist wesentlich, das ist grundlegend. Jesus hat diese Gemeinschaft gestiftet, und zwar nicht nur für die Zeit, während er da ist, sondern auch für die Zeit seiner Abwesenheit. Jesus ist weg. Die Jünger werden das bald erfahren. Aber die Gemeinschaft bleibt. Und Gott hat etwas vor mit dieser Gemeinschaft. Das ist den Jüngern vielleicht noch nicht so ganz klar in diesem Moment. Es soll weitergehen. Jesus will, Gott will durch die Jesus-Gemeinschaft, durch die Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger in dieser Welt wirken. Und deshalb sollen die Jünger unbedingt verstehen, dass diese Gemeinschaft eine Bedeutung hat. Und es ist nicht egal, wie die Einstellung der Jünger untereinander ist, sondern sie sollen einander lieben. Und wenn ich mir diese Person mal vor Augen führe, wir kennen ja auch einige neutestamentlichen Geschichten, dann kann man sich schon vorstellen, dass das sicher nicht immer eine einfache Aufgabe war, diese Liebe untereinander. Aber die Aufforderung steht, ihr Verhalten soll etwas von dem ausdrücken, was Gott in ihn selber schafft, die alles überwindende Liebe. Liebt einander. Wie Jesus die Jünger geliebt hat. Jesus spricht hier von einer Art Liebe, die besonders ist. Es gibt die freundschaftliche Liebe, die erotische Liebe und dann gibt es aber noch diese besondere Liebe. Und die ist nur bei Gott zu finden. Das ist nicht einfach eine positive Gefühlsregung, ach, ich finde den ganz nett. So, das ist so eine freundschaftliche Liebe. Das ist nicht nur ein sympathisch Finden, denn ob Jesus seine Jünger wirklich immer so sympathisch gefunden hat, ich hätte da so meine Frage. Gemeint ist mit dieser Liebe die vollkommene Liebe, die es nur bei Gott gibt, die von Gott ausgeht, die Liebe, die nicht aufhört, egal was passiert. Die Liebe, die das Beste will für den Menschen. Die Liebe, die sich eben nicht an dem Menschen entzündet, der ist so nett, also liebe ich ihn, sondern die sich in der Entscheidung entzündet, die sich in Gott entzündet. Und die sich im konkreten Handeln ausdrückt. Die bleibt nicht in einem Gefühl, sondern die zeigt sich ganz konkret. In Römer 5, Vers 8 schreibt Paulus, Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus starb, als wir noch Sünder waren. Da gab es nichts zum Entzünden. Wir waren nicht so toll, dass Gott gesagt hat, ich muss die Menschen jetzt mal lieben. Gott entscheidet sich zur Liebe. Und das ist sein Wesen. Und dann handelt er konkret. Seinem Wesen entsprechend. Das geht so weit, dass Jesus sich für uns opfert. Gott versöhnt uns Menschen mit sich durch Jesus. Das haben wir gerade bedacht und gefeiert, Karfreitag und Ostern, den Tod und die Auferweckung Jesu. Das ist Geschenk Gottes, das ist Gottes Liebe. Und diese Liebe sollen wir uns zum Vorbild nehmen. Und ich nehme uns jetzt mal so rein in diese Jünger. Jesus redet ja nicht nur an seine Jünger, sondern ich bin davon überzeugt, wir können das grundsätzlich übertragen auf die Nachfolger Jesu heute. Wir sollen uns diese Liebe zum Vorbild nehmen, uns entscheiden und handeln. Und dann ist die Folge, dass etwas passiert. Gott hat der Gemeinschaft seiner Nachfolger eine besondere Bedeutung gegeben. Er wirkt in ihr. In ihr, in dieser Gemeinschaft, erleben wir Gott, der ja körperlich nicht anwesend ist, aber im Bruder und in der Schwester. In Personen, die uns mal in den Arm nehmen können. Ja, und selbst ich weiß, dass das manchmal nötig ist, dass wir das brauchen. Dass wir jemanden zum Anfassen brauchen, der uns Gottes Liebe wirklich vor Augen fühlt und die wir fühlen können, durch den Bruder, durch die Schwester. Wir brauchen einander. Gott wirkt an uns durch den jeweils anderen. Er tröstet, er baut auf, er motiviert. Er trägt, er hält aus, er leidet mit, er ermahnt, ermutigt, hilft durch die Gemeinschaft. Wir haben Gemeinschaft mit Gott durch den Bruder und durch die Schwester. Ich glaube, dass wir das manchmal vergessen. Jesus wirkt durch den Bruder, durch die Schwester und in dem Sinne könnte man sagen, wir sind füreinander sowas wie Stellvertreter Christi. Ich sage das ganz vorsichtig. In diesem Sinne, dass wir Gott darin erleben, wenn wir so zueinander stehen. Also wir erleben Gott in diesem Miteinander. Aber es gibt eine weitere Bedeutung. Die Gemeinschaft der Nachfolger Jesu hat eine Bedeutung, bewirkt etwas für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und das mögen wir glauben oder nicht, manchmal erfahren wir das. Das ist wichtig, dass wir das wissen, weil Menschen erkennen sollen und werden, dass wir zu Jesus gehören. Und sie erkennen so, dass Jesus wirkt. Dass Gott in dieser Welt lebt und dass Gott in dieser Welt wirkt. Dass er Interesse hat am Menschen, auch an ihn. Das sollen sie daran sehen, wie wir hier Gemeinschaft leben. Nicht nur das sollen, das werden sie sehen. Das ist gar keine Aufforderung, das wird passieren, das ist ein Zuspruch. Mit vielen anderen Worten ist das wie mit diesen Worten hier auch. Wir können sie als Belastung sehen. So nach dem Motto, boah, was mutet Gott uns damit zu? Was für eine Verantwortung, was für eine Arbeit. Und boah, wir haben doch schon alle so viel Stress und das jetzt auch noch. Oder wir hören es tatsächlich als Zuspruch. Gott traut uns zu, dass wir da etwas tun können, dass wir unseren Beitrag leisten, dass wir über uns hinauswachsen, dass wir diese Welt durch unsere Gemeinschaft mitgestalten, dass wir Menschen aufmerksam machen auf das Wirken Gottes durch unsere Gemeinschaft. Er nimmt uns hinein in sein Wirken. Das muss keine Belastung sein, das kann auch eine Befreiung sein. Gott nimmt uns mit hinein, wir dürfen mitmachen. Liebe Gemeinde, ich finde diese Worte Jesu ganz spannend, diese zwei kurzen, sehr inhaltsreichen Verse. Man könnte ja auch denken, wieso, das ist doch klar, warum sagt Jesus das? Selbstverständlich liebt man sich in einer christlichen Gemeinschaft. Das ist doch logisch. Nee, es ist eben nicht selbstverständlich. Sonst würde Jesus sich ja kaum genötigt fühlen, explizit darauf hinzuweisen. Jesus vermittelt hier, dass die Nachfolger Jesu diese Aufforderung tatsächlich brauchen, weil es eben nicht selbstverständlich ist. Trotz der Auferstehungskraft Gottes, die in uns wirkt, werden wir immer wieder aneinander scheitern. Wir werden einander verletzen, wir werden einander etwas schuldig bleiben. Wir werden Vergebung brauchen. Ich glaube manchmal, dass fast nirgends diese Enttäuschung übereinander so groß ist wie unter Christen, wenn man verletzt wird. Weil wir doch erwarten, na wenigstens unter uns müsste das doch wirklich anders sein. Da müsste man das doch endlich mal gelernt haben, dass sowas nicht mehr passiert. Jesus sieht das ganz realistisch. Im Prinzip sagt er durch diese Aufforderung, ihr werdet scheitern. Solange ihr als Menschen, als meine Nachfolger hier auf der Erde lebt, wird euch das passieren, dass ihr aneinander scheitert. Jesus selber hat das sehr eindrücklich erlebt mit seinen Jüngern. Die Jünger sind aneinander gescheitert. Wie haben die sich echauffiert, wer der Wichtigste ist? Diese eingeschworene Jüngergemeinschaft, wie schnell brach sie auseinander, als es schwierig wurde. Jesus wurde im Stich gelassen, verraten und verkauft. Das war eine Riesenenttäuschung. Und Enttäuschung leben wir auch immer wieder in Gemeinschaften von Nachfolgern Jesu. Und ich glaube, dass es nicht gut tut, wenn wir so tun, als sei es nicht so. Diese Enttäuschung zu erleben, ist aber gar nicht die Katastrophe. Jesus rechnet damit. Und das heißt nicht, dass wir das ausnutzen sollen, so nach dem Motto, ach, wir enttäuschen einander sowieso, dann kann ich ja, ah, da muss ich mir keine Mühe geben. Das ist, glaube ich, nicht gemeint. Und ich glaube auch nicht, dass damit gemeint ist, dass es dann weniger Schuld ist. So, die Schuld bleibt Schuld. Und ich glaube auch nicht, dass wir deshalb einfach drüber hinwegsehen können, so nach dem Motto, also wenn Jesus schon damit rechnet, dass wir einander enttäuschen und verletzen, dann ist das auch nicht so schlimm. Nee, es ist doch schlimm. Aber Jesus bereitet uns vor, dass das passiert und deshalb haben wir eine Chance, damit umzugehen. Wir können uns darauf einstellen. Und wir müssen nicht die Gemeinschaft an sich in Frage stellen, nur weil so etwas passiert. Das wäre die Katastrophe. Jesus sagt hier im Prinzip, lasst euch nicht in die Irre führen, eure Gemeinschaft ist nicht perfekt. Enttäuschungen werden passieren, aber gerade deshalb braucht ihr ja Gott und die Liebe. In dem Wort Enttäuschung steckt eine interessante Wahrheit. Manche von euch haben das sicher schon entdeckt. Es gibt eine Täuschung, die entlarvt wird. Es ist eine Enttäuschung. Die Täuschung ist die Annahme, dass wir irgendwann perfekt sind. Dass irgendwann müssen wir es doch auch als christliche Gemeinschaft perfekt hinkriegen. Die Enttäuschung ist das Wissen und die Erfahrung, nee, ist nicht. Wir werden wieder scheitern. Es ist die Erfahrung, wir brauchen immer wieder diese Liebe von Gott, die uns erfüllt, und die Vergebung untereinander. Wir werden nie davon unabhängig werden, weder von der Liebe Gottes noch von der Vergebung zwischen den Geschwistern. Und genau deshalb schenkt uns Gott ja seine Auferstehungskraft, weil das mit unseren menschlichen Möglichkeiten einfach nicht funktioniert. Weil wir einfach sehr begrenzt sind und doch oft einfach so verletzt, dass wir das von uns aus gar nicht schaffen. Gott schenkt uns seine Auferstehungskraft, damit wir umgehen können mit der Schuld, die an uns passiert, die wir an anderen passieren, damit wir umgehen können mit den Grenzen, die wir an uns entdecken und an den anderen. Die Gemeinschaft der an Jesus Glaubenden ist ja deshalb so besonders, weil das, was uns zusammenhält, keine Sache ist. Wir sind kein Verein und spielen alle Handball. Das ist nicht das, was uns gemeinsam macht. Auch nicht die Musik, auch keine gemeinsame Idee oder Überzeugung. Ja, noch nicht mal die gegenseitige Sympathie. Ich bin raus. Nein, ich bin noch da. Das ist nicht das, was uns zusammenhält. Also keine Idee, keine Ideologie, auch nicht, dass wir uns sympathisch sind. Wir haben uns ja nicht ausgesucht hier. Was uns zusammenhält, ist nicht etwas, sondern jemand, nämlich Christus, unser Herr. Er ist es, der uns im tiefsten Miteinander verbindet. Sonst nichts. Zufällig noch unsere Sprache, also mehr oder weniger. Unsere Vergangenheit, ja, Familie, also das verbindet nicht uns alle miteinander. Christus ist es, der uns miteinander verbindet. Und wenn wir uns darüber hinaus gegenseitig sympathisch finden, dann ist das toll und es hilft wirklich ungemein. Aber es ist keine Bedingung und auch kein Automatismus. Im Prinzip könnte man schlussfolgern, wird ja da gerade Gottes Auferstehungskraft und die Kraft seiner Vergebung besonders deutlich, wo wir aneinander scheitern, wo wir eben uns nicht so sympathisch sind, dass wir einfach alles gut hinkriegen. Also nicht, dass wir deshalb jetzt besonders schuldig werden aneinander, damit wir diese Kraft erleben, aber daran wird es eben deutlich. Wenn wir uns alle sympathisch sind und sagen, nö, geht schon, aber wenn wir aneinander schuldig werden, darüber reden können und Vergebung erleben und einander zusprechen, das ist eine Kraft, die Menschen erleben können und sehen können an uns und sehen können, boah, die kriegen das tatsächlich immer wieder miteinander hin. Wie machen die das? Das wäre schön. Und selbst daran können wir auch noch manchmal scheitern. Aber wenn Menschen darüber staunen, Mensch, die sind doch alle so unterschiedlich. Und trotzdem können die zusammen Gottesdienst feiern und Dinge miteinander bewältigen, obwohl wir mit Sicherheit nicht in allem die gleiche Meinung haben, obwohl wir sicherlich an vielen Punkten auch die Bibel unterschiedlich verstehen. Und obwohl wir schuldig wären aneinander, wird deutlich, aber Gott ist es, der uns zusammenhält, zusammenschweißt und miteinander verbindet. Und deshalb müssen diese Dinge uns nicht auseinanderbringen, sondern im Gegenteil, sie können uns miteinander verbinden, wenn wir damit umgehen. Wir haben eine Chance, in unserem Mitarbeiter miteinander diese Auferstehungskraft Gottes zu erfahren. Und dann ist das erfahrbar für andere Menschen. Und so kann das Miteinander von Jesus Nachfolgern eine Botschaft sein für die Menschen in dieser Welt. Also ich glaube, dass diese beiden Aspekte wichtig sind. Einmal, dass wir für uns einfach im Miteinander Gott erleben, aber Jesus geht ja darüber hinaus und sagt, es wird eine Wirkung haben in der Welt. Die Menschen werden das sehen und sie werden neugierig, fragend, interessiert, beeindruckt. Vielleicht manche auch werden auch abgestoßen davon. Aber es ist eine Chance, dass Menschen etwas entdecken können davon, dass Gott lebt, dass Gott diese Welt liebt und noch nicht aufgegeben hat. Das kann Gott durch uns und mit uns wirken. Und das liegt nicht an uns. Insofern können wir uns total entspannen. Wir müssen Gemeinschaft nicht machen. Wir können sie leben und erleben und können ihr Gestalt geben, indem wir miteinander uns verhalten, indem wir miteinander reden und Gemeinschaft feiern. Wir werden als Gemeinschaft nie fertig sein oder eine Idealgemeinschaft sein. Das ist auch gar nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass Gott wirkt in dieser Gemeinschaft. Und vielleicht beten wir mal folgenden Satz: Herr, erneuere unsere Gemeinschaft und fange bei mir an. Weil das geht nur so. Gott kann immer nur bei mir anfangen, nicht bei dem anderen. Wenn ich darauf warte, dass der andere sich ändert, dann ist da irgendwas falsch. Jesus wirkt in unserem Miteinander. Er wartet nicht darauf, bis wir perfekt sind im Umgang miteinander. Unglaublich. Und nun gibt es natürlich schon auch Herausforderungen dabei, das ist mir ja auch völlig klar. Dass natürlich neben diesem Zuspruch, dass Gott wirkt, natürlich schon auch ein gewisser Anspruch an mich, an uns da ist. Wie diese Frage, wie ist denn eigentlich meine Grundeinstellung gegenüber den Brüdern und Schwestern? Nehme ich sie aus Gottes Hand? Habe ich Wertschätzung für sie, auch wenn ich nicht alles gleich denke und glaube? So die erste Frage nach der Grundeinstellung. Und die zweite Frage dann, wie setze ich diese Liebe Gottes im Miteinander konkret um? Füße waschen ist ja jetzt bei uns irgendwie nicht so ein Thema. Wie kann ich denn aktuell einer Schwester, einem Bruder diese Liebe zeigen? Und das ist in jeder Situation sicherlich wieder anders. Da gibt es kein Erstens, Zweitens, Drittens. Da sind wir dann tatsächlich gefragt, nachzudenken und uns vom Heiligen Geist führen zu lassen, was das konkret bedeuten kann. Und es gibt so ein paar Grundsätzlichkeiten, den anderen wertzuschätzen, ihn zu respektieren, uns gegenseitig zu unterstützen, einander zu helfen, uns zuzuhören, uns ernst zu nehmen, nicht übereinander herzuziehen, sondern gute Worte zu sprechen, die manchmal vielleicht auch hart sind. Gutes voneinander zu denken und übereinander. Das Gute voneinander zu erwarten, einander zu vergeben, vergebungsbereit zu sein. Ich höre diese Worte Jesus, ich lese sie nochmal. Als beides, als Zuspruch und als Anspruch. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oder dass ihr zu mir gehört, dass Gott in dieser Welt wirkt. Ich möchte mit einem Zitat schließen. Ein Zitat eines Theologen aus dem späten Mittelalter, der Folgendes sagte: Immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige. Immer ist der wichtigste Mensch, der dir gerade übersteht. Immer ist die wichtigste Tat die Liebe. Darüber können wir uns gern weiter unterhalten beim Kirchencafé. Möge Gott uns segnen in unserem Miteinander und durch uns wirken. Amen.